Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern.
Hallo ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Genauer gesagt ist das sogar die fünfte Folge dieser dritten Staffel, also Halbzeit. Und damit, wie ich finde, auch ein sehr guter Zeitpunkt, zwischendurch einfach mal Danke zu sagen für die Treue all unserer Stammhörerinnen und Stammhörer, die mit uns Monat für Monat in die Welt der Neurowissenschaft eintauchen. Aber auch danke für die Neugier all jener, die monatlich dazustoßen und einfach mal interessiert reinhören. Hallo auch an euch. Wir sind tatsächlich eine wachsende Community und sowohl ich als auch das gesamte Team hinter diesem Podcast, wir freuen uns total, dass wir durch unsere Arbeit dazu beitragen können, die spannende Forschung aus dem Bereich der Neuropsychologie, die hier an der RUB in Bochum durchgeführt wird, mit der Welt zu teilen. Wenn ihr auch einen kleinen Beitrag dazu leisten möchtet, dass dieses Wissen noch weiter in die Gesellschaft getragen wird, dann könnt ihr uns gerne ganz einfach dabei unterstützen, indem ihr uns eine Bewertung dalasst. Ich weiß, das kommt meistens erst am Ende der Folge und dann vergisst man es hinterher auch immer oder denkt sich, das ist irgendwie zu umständlich. Aber ich verspreche euch, ich habe getestet auf dem Smartphone, ganz schnell gemacht. Ihr könnt jetzt schnell klicken. Ich warte auch ganz kurz auf euch, bis ihr fertig seid. Kein Stress, ihr Lieben. Falls ihr uns schon eine Bewertung dagelassen habt, dann danke ich euch sehr. Ihr wisst ja, wie die Algorithmen funktionieren und mit eurer Hilfe können wir unsere Sicht bzw. Hörbarkeit tatsächlich nach und nach erhöhen. Und damit ist jeder Klick von euch letztendlich auch ein Statement für mehr und für bessere Wissenschaftskommunikation. Geil. Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge. Es geht nämlich genau um die Fragestellung, wie man Wissen zugänglich teilen kann. Es geht um interne Wissenschaftskommunikation, es geht um Open Science und auch um die Frage, wie man Wissen nicht nur teilt, sondern vor allem nachvollziehbar und damit letztendlich auch belastbar macht. Denn Wissen muss belastbar sein, damit auf Grundlage dieser Erkenntnisse wiederum neue spannende Forschung aufgesetzt werden kann. Und was jetzt zunächst einmal klingt wie ein akademischer Konsens bzw. wie wissenschaftlicher Minimalstandard, ist gar nicht mal so selbstverständlich. Es gibt eine sogenannte Replikationskrise, die genau diesen Standard in Frage stellt. Es gibt aber auch junge WissenschaftlerInnen, die versuchen, aktiv gegen diese Krise vorzugehen und wissenschaftliche Forschung wieder nachvollziehbar und Forschungsergebnisse bulletproof zu machen. Und zwar nicht nur hier, sondern weltweit im Rahmen einer Grassroots-Bewegung in mittlerweile 25 Ländern mit dem etwas kryptischen Namen Reproducibility Journal Club. Schwieriges Wort, werde ich heute noch öfter drüber stolpern, kann ich euch versprechen. Und hier an der Ruhr-Uni Bochum gibt es jetzt eben auch eine Reproducibility-Gruppe und die wird organisiert von meinen beiden heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Liane Wollsink und Robert Reichert. Hallo.
Hallöchen.
Wow, das war eine ausschweifende Anmoderation.
Ich finde das super. Ich bin gerade richtig motiviert und gehypt.
Ach, super, ich bin auch motiviert und gehypt, euch jetzt hier zu sehen. Junge, motivierte WissenschaftlerInnen hier im Studio, die versuchen, die Wissenschaft noch ein bisschen besser zu machen. Jetzt muss ich aber am Anfang vielleicht mal die Frage stellen, also Wissenschaftler, die versuchen, die Wissenschaft noch besser zu machen, seid ihr jetzt sozusagen die Nerds unter den Nerds? Oder wie fühlt ihr euch dort?
Vielleicht schon ein bisschen, keine Ahnung, also wir versuchen das einfach so gut wie möglich zu machen und unsere eigene Forschung auch zu verbessern.
Ja, also das ist eigentlich das Coole so an der ganzen Sache. Ich glaube, das hilft uns als die, die das immer vorbereiten und das für die anderen Leute zugänglich machen, fast schon mit am meisten, weil wir halt auch eigene Forschung betreiben und die dadurch besser wird. Und das ist echt cool.
Kann man an dieser Stelle vielleicht vorab auch schon mal sagen, das läuft auch alles nebenher, neben dem Job, quasi in eurer Freizeit beschäftigt ihr euch dann mit diesem Thema?
Ja, ganz genau.
Wow. Was es mit diesem Journal Club auf sich hat, wie diese Arbeit aussieht und was überhaupt diese Replikationskrise ist und was Open Science ausmacht, über all das möchte ich mit euch heute sprechen. Aber vorher wollen wir euch wie immer ein bisschen besser kennenlernen, deswegen hier erstmal unser Gästeeinspieler.
Liane Wollsink studierte Psychologie und kognitive und klinische Neurowissenschaft in Nimwegen und Maastricht und promoviert seit 2021 am Lehrstuhl Kognitionspsychologie an der Ruhr-Universität. Sie forscht dort mit verschiedenen Methoden zu den Themen Psychophysiologie, Stress, Furcht und Gedächtnis. Im SFB 1280 beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen von Stresshormonen auf das Extinktionslernen. Robert Reichert studierte nach seiner Schauspielkarriere, unter anderem bei der Fernsehserie Schloss Einstein, in Groningen und Nimwegen Psychologie und kognitive Neurowissenschaft und arbeitet seit 2021 am Lehrstuhl für Biopsychologie der Ruhr-Universität. Im SFB 1280 erforscht er im Teilprojekt A01 das sogenannte Extinktionslernen in der vierten Dimension. Das heißt, er erarbeitet die neuronalen Grundlagen von Extinktion über einen sehr langen Zeitraum und mit Hilfe gleich mehrerer Methoden.
Wir sprechen heute über Reproducibility. Und jetzt weiß ich, dass ihr hier nur zuhört und das Wort nicht sehen könnt. Es ist nicht einfach nur das englische Wort für Reproduzierbarkeit, sondern das T am Ende wird geschrieben wie das englische Wort für T. Und dabei handelt es sich eben um einen Journal Club und dieser Club hat hoffentlich andere Regeln als der Fight Club, über den darf man ja nicht sprechen. Ihr dürft hoffentlich schon über euren Club sprechen. Holt uns doch mal mit rein, was ist der Reproducibility für einen Club?
Also in den Reproducibility besprechen wir so Paper, so Open Science und Reproduzierbarkeit und auch so wissenschaftliche Forschung in Allgemeine eigentlich. Und ja, also wir treffen uns einmal im Monat an der Uni, aber auch über Zoom, also das ist hybride.
Mhm. Wird auch Tee getrunken?
Nee, ich glaube eigentlich eher nichts, aber also das, man kann das machen, okay. Natürlich. Aber es geht auch darum, dass wir dann wir auf die Themen reflektieren und das diskutieren. Und meistens so im Alltag hat man nicht so viel Zeit, das zu machen, so auf seine eigene Forschung zu reflektieren. Ja, so genau, das machen wir im Juno Club.
In der Wissenschaft wird ja ständig neues Wissen geschaffen. Mhm. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass irgendwann die Leute gedacht haben, naja, wir haben ja schon auch so manchmal das Gefühl, dass nicht immer alles so stimmt, was passiert ist. Lasst uns doch einfach mal so ein paar Studien nachvollziehen, nochmal neu machen quasi. Mal gucken, ob wir genau dasselbe rauskriegen. Und das wurde tatsächlich gemacht und die Leute waren super schockiert. Es wurden systematisch Studien nachgemacht und man hat festgestellt, viele konnten wir gar nicht mehr so nachmachen, wie das die Autoren so gesagt haben. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem. Warum ist das so? Können wir uns nicht auf die Wissenschaft verlassen? Ist all das Geld, was wir investieren und die Zeit investieren, vielleicht verloren? Machen die Wissenschaftler vielleicht schlechte Arbeit? Und das sind so die Fragen, die dann entstanden sind. Und es gibt jetzt halt diese Leute, die einfach sich hingesetzt haben, gedacht haben, boah, komm, wir machen das jetzt mal ein bisschen systematisch und wir lernen jetzt mal, woran das liegt. Und mittlerweile wissen wir auch sehr, sehr viel darüber, woran das liegt. Und dass das alles im Detail wirklich ein bisschen anders aussieht. Wenn man das mal im Detail anschaut, wirklich nicht so schlimm ist, auch wie alle vielleicht denken.
Okay, und es klang jetzt erstmal wie so ein Thriller, ja, dass sich jetzt eine kleine Gruppe gebildet hat und jetzt einfach mal so einen Riesenskandal aufdeckt. Und dann gibt es irgendwie Agenten, die versuchen, das zu vermeiden.
Ja.
Aber wir rollen das Feld, glaube ich, mal von hinten auf. Vielleicht die erste Frage. Ich glaube, es kommt aus England, das Format. Deswegen glaube ich auch Tee. Mhm. Ich finde irgendwie, aber Tee passt ganz gut zu diesem Ansatz, weil Kaffee hat für mich so diesen Vibe, so wach bleiben, durchpowern, schnell irgendwie ans Ziel kommen. Und Tee ist viel ruhiger und steht für mich auch für als Getränk für tieferes Verständnis. Und das ist ja irgendwie auch, was ihr, glaube ich, wollt. Eben nicht einfach schnelles Ergebnis, sondern tieferes Verständnis. Okay. Wir haben im Podcast tatsächlich häufiger schon mal ein Wort gehört, was sehr verwandt ist mit dem Feld, was ihr jetzt bearbeitet, das Open Science. Mhm. Das ist ein wahrscheinlich auch ein Trendbegriff in der Wissenschaft in den letzten Jahren. Was genau versteht man eigentlich unter Open Science? Heißt es einfach, ich muss gucken, dass ich meine Forschung irgendwo hochlade oder da steckt wahrscheinlich mehr dahinter?
Ich würde sagen, Wissenschaft ist so wie alles andere eigentlich auch so ein bisschen ein Vertrauensspiel. Mhm. Also wir haben ein gewisses Vertrauen in die Wissenschaftler, dass die Arbeit, die sie machen, gut ist. Ne? Die schreiben dann so einen schönen Artikel, dass jeder auch lesen kann, was sie rausgefunden haben. Und in gewisser Weise vertraut man einfach denen erstmal so. Und das ist ja auch gut, das brauchen wir auch. Aber Kontrolle ist immer ein bisschen besser, gerade wenn es halt auch darum geht, was ganz Neues rauszufinden, worauf sich andere dann wieder verlassen wollen, die dann auch damit arbeiten wollen. Und es stellt sich halt einfach heraus, dass Transparenz, also etwas offen zu machen für alle, also die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, die Gedanken, die ablaufen, die Daten, die verwendet wurden, vielleicht auch der Code, dass all das hilft, wenn man das veröffentlicht und transparenter macht und für alle öffnet, die Wissenschaft besser zu machen.
Das
deswegen
heißt,
sagt man so open.
Ja, also nicht nur das Ergebnis präsentieren, so auf einer Titelseite und sagen, hier, das haben wir jetzt rausgefunden, sondern auch wirklich, wie bist du drauf gekommen, wen hast du dir angeschaut, welche Fehlversuche hattest du, also genau, dass all das mit reinkommt.
Ja, genau, und auch zum Beispiel, wie du die Daten analysiert hast, was du da genau gemacht hast. Ja. Also es gibt viele Schritte zwischen die Rohdaten und den letztendlichen Ergebnissen und dass das alles transparent wird eigentlich.
Gibt es da schon einen gewissen Standard oder ein Framework, woran sich WissenschaftlerInnen halten können, wenn sie das einhalten möchten?
Auf jeden Fall. Also es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Standards. Und die Standards werden vor allen Dingen dadurch eingehalten, dass man als Wissenschaftler sich fast schon darum bewerben muss, seine Forschung zu veröffentlichen. Also man muss verschiedene Zeitungen anschreiben, die halt Standards haben, unterschiedliche auch. Mhm. Und fast schon sagen, okay, das ist das, was ich gemacht habe. Und dann kommt meistens ein riesiges Paper zurück, wo steht, das sehen wir noch nicht, das musst du jetzt alles nochmal machen. Und okay, das ist halt auch ein sehr anstrengender Prozess. Und das ist auch ein Vorteil, das hält halt diese Standards hoch. Aber es gibt noch viele Standards, die noch nicht existieren. Und das sind die, wo wir ansetzen müssen.
Genau, es gibt da ja offensichtlich ein Problem. Ich glaube, seit 2011 spricht man im Bereich der Psychologie von dieser sogenannten Replikationskrise. Und Lianne, du hast dich seit Herbst 2020 mit diesem Thema beschäftigt und da auch dich damals reingelesen. Vielleicht kannst du uns mal reinholen, was es mit dieser Replikationskrise denn auf sich hat.
Mhm. Ja, das war so ungefähr Herbst 2022, also anderthalb Jahre her, dass ich mir ja weiter darin vertieft habe, also in die wissenschaftliche Literatur. Es ist schwierig zu sagen, wann die Replikationskrise genau angefangen hat, und also das war natürlich nicht ein bestimmter Tag oder so. Mhm. Aber
heute geht's los.
Und das sind auch mehrere Probleme. Oft wird das Replikationskrise genannt, aber eigentlich sind das so viele Krisen oder viele Probleme, kann man vielleicht besser sagen, also viele verschiedene Probleme, die gesamt so Replikationskrise genannt werden. Oder oft hört man auch Credibility Revolution, also Glaubwürdigkeitsrevolution, weil es hat eigentlich damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, welche Studien in der Literatur zuverlässig sind, also welche Ergebnisse robust und zuverlässig sind und welche Studien das nicht sind. Also deshalb finde ich Glaubwürdigkeitsrevolution eigentlich ein sehr guter Name für.
Da muss man jetzt aber vielleicht mal, sagen wir mal, Leute, die etwas kritischer sind auch der Wissenschaft gegenüber, das ist Wasser auf deren Mühlen, zu sagen, wir glauben denen gar nichts mehr. Um da jetzt schon mal so ein bisschen vorzubeugen, kann man sagen, also es geht nicht darum, dass Leute bewusst täuschen wollen, oder? Es geht nicht darum, dass man Ergebnisse unter den Teppich kehrt oder Ergebnisse fälscht. Darum geht's nicht.
Ja, die ganze Replikationskrise hat auch angefangen mit einigen so Betrugsfällen, aber das ist nicht das große Problem, weil es, was wir auch im Reproducibility besprechen, ist, dass es eher so geht um so unbewusste Fehler, die wir eigentlich alle machen, und so Eingenommenheit, die wir alle haben. Und also wir gehen eigentlich davon aus, dass die meisten Wissenschaftler das so gut wie möglich machen möchten, aber dass ja jeder eigentlich so Fehler macht oder jeder so Voreingenommenheit hat.
Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Wissenschaftler ist immer wie so eine kleine Firma. Mhm. Die Erkenntnisse werden ja auch immer komplexer und detailreicher. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo man in verschiedenen Disziplinen als eine Person zum Beispiel großartige neue Erkenntnisse machen kann. Mittlerweile, gerade in der Neurowissenschaft, muss man extrem viele Fähigkeiten auch lernen, um einfach nur seine eigene Forschung zu machen. Das heißt, wir haben hier schon mal das Problem, dass Zeit immer knapper wird und dass die Fähigkeiten, die man erlernen muss, sei es die Software, die Methoden, und all das, was überhaupt dazugehört, dass man saubere Wissenschaft macht, immer komplizierter werden. Und die meisten Leute würden gerne alles machen, was notwendig ist, damit das, was sie rausfinden, perfekt ist. Aber dann ist man ja auch noch Mensch, und dieser Beruf zwingt dich dazu, eine gewisse Zeit einzuhalten. Und du schaffst einfach nicht, dir über alles so Gedanken zu machen, wie du das gerne möchtest. Mhm. Aber wir brauchen gewisse Standards, und die müssen halt auch eingehalten werden. Und das ist halt genau das, was eigentlich diese ganze Diskussion so spannend macht, weil ich bin sehr optimistisch, dass wir immer weiter der wahren Natur der Welt näher kommen und dass wir das alles schaffen, wenn wir halt einfach diese Standards für alle verpflichtend machen.
Mhm. Also wie oft ist auch Zeit und Geld so ein bisschen plus menschliche Fehlbarkeit in diesem Mix, wirtschaftlicher Druck wahrscheinlich irgendwie, führt alles dazu, dass in der Summe sich dort, sagen wir mal, fragwürdige Ergebnisse gehäuft haben. Ist das nur in der Psychologie der Fall oder ist es auch in anderen Feldern?
Nein, das ist tatsächlich, also wenn es irgendwo anfängt, und ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Paper ist halt gigantisch, ne? Es wird in den größten Zeitschriften veröffentlicht und mega generalisiert, und plötzlich denken die anderen Disziplinen, so Medizin, Biomedizin, irgendwie so, oh krass, lass uns auch mal schauen. Und auf einmal stellen die fest, oh wow, wir haben auch Probleme. Und es ist ja ganz einfach, sag ich mal, gemacht. Ne? Man sagt einfach, nehmen wir uns mal 20 Studien, die schon existieren, machen die mal nach und gucken, was passiert. Und gerade die Biomedizin zum Beispiel hat ein sehr, sehr großes Problem, weil das sind meistens halt Ärzte und Medizinstudenten, und die haben sowieso schon ein immenses Lernpensum. Mhm. Jede Disziplin hat so ihre eigenen kleinen Probleme. Zum Beispiel, ich habe mich sehr damit beschäftigt, auch bevor das Ganze hier stattgefunden hat, warum die Biomedizin so Probleme hat. Und die haben halt sehr häufig Tierversuche, mit denen sie arbeiten müssen. Und wenn man sie sich mal anschaut und man guckt mal so an Standards, was habt ihr eigentlich reingeschrieben in euer Paper? Warum habt ihr denn zum Beispiel 15 Mäuse genommen und nicht 25? Dann findet man meistens keine Begründung dafür. Und allein solche Sachen, dass die Leute zum Beispiel gar nicht vorher ausrechnen, wie viele Probanden sie brauchen. Und dann kann man einfach die ganze Sache nicht mehr nachmachen. Und das ist ja auf ganz, ganz vielen Anschlimm, gerade in der Biomedizin, da geht es halt auch um Leben. Ne?
Und das ist wirklich so, wenn das mal raus ist und so als gegebenes Wissen hingenommen wird, dann bauen andere darauf auf und dann führen andere Forschungen letztlich auch in die Sackgasse, oder?
Ganz genau. Und das ist halt natürlich das, was wir eigentlich am meisten vermeiden wollen, ist, dass Leute sinnlos Wissenschaft betreiben, die nicht nachvollzogen werden kann.
Jetzt sind wir hier ja im Sonderforschungsbereich 1280 der Ruhr-Universität Bochum fürs Extinktionslernen. Und da wurde auch schon häufig eben hier im Podcast darüber gesprochen. Eine Besonderheit hier ist eben diese enge Vernetzung der WissenschaftlerInnen untereinander, auch einheitliches Studiendesign. Das macht jetzt für mich viel mehr Sinn, wenn ich darüber nachdenke, was ihr jetzt erzählt, warum es da hier extra Menschen gibt, die sich darum kümmern und gucken, ob Studien ja belastbar sind letztendlich. Also gibt es hier eigene Standards nochmal am SFB oder?
Auf jeden Fall. Also wir versuchen zum Beispiel viele von den Dingen, die wir gelernt haben, schon umzusetzen. Zum Beispiel eine Sache, die man machen kann heutzutage, mit der man einfach viele Fehler los wird, ist, dass man seine Studie, bevor man die halt veröffentlicht, präregistriert.
Ah, bevor man das durchführt, meldet man es an.
Ja, genau. Dann schreibt man schon auf, was die Forschungsfrage ist, was die Hypothese sind, wie man die Daten erfasst und wie man die Daten letztendlich dann analysiert, damit man das dann nachher, also wenn man die Daten hat und so, nicht mehr ändern kann. Also dass man nicht mehr die Analyse oder so anders machen kann. Also kann man immer noch, aber da muss man sagen, das ist explorativ, das haben wir nachher uns ausgedacht.
Moment, das habt ihr, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt. Ich versuche A rauszufinden, aber finde B heraus und tue dann aber im Nachhinein so, als wollte ich von Anfang an B herausfinden.
Genau.
Und das kann man hiermit vermeiden.
Ein bisschen besser vermeiden. ja, aber du fragst dich jetzt bestimmt auch, also ist das wirklich so wichtig? Kann man damit wirklich so viel bessere Wissenschaft machen? Und da würde ich sagen, die Antwort ist ein klares Ja. Mhm. Eines der Probleme, die wir so haben in der Wissenschaft generell, ist, dass die Leute sehr, sehr häufig nicht das sagen, was passiert ist. Also sie sagen halt nicht, okay, ich habe nichts rausgefunden. Weil
Null Finding.
Ein Null, genau.
Ja.
Weil das hat ganz viele Nachteile für dich als Menschen, als Wissenschaftler. Und zum Beispiel, wenn du sagst, du hast nichts rausgefunden, dann ist das erstmal nicht so geil, als wenn du was rausgefunden hast. Das zweite Problem, was daran ist, und das ist was, was viele Leute gar nicht so wissen, aber es ist viel schwerer zu beweisen, dass etwas nicht existiert, als zu beweisen, dass etwas existiert. Weil, wenn du herausfindest, da ist kein Unterschied zwischen den Gruppen oder es gibt keinen Effekt, dann kann das ja ganz viele Gründe haben, die auch einfach praktischer Natur sind. Ne? Dann musst du nämlich plötzlich beweisen in dem Paper auch noch, dass du A, keinen Fehler gemacht hast in deiner Software, B, dass du keinen Fehler gemacht hast in der Art, wie du strukturiert hast alles und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher, dass du einen Effekt findest, der halt schon da ist, als dass du zum Beispiel einen Effekt findest, der nicht da ist und das immer wieder. Und deswegen nehmen sich viele Leute, die lassen das dann einfach, man sagt, im Schrank liegen. Man nennt das dann das File-Drawer-Problem, dass die Leute halt alle ihre Null-Findings alle zu Hause lassen. Und
ich glaube, basically bleibt bei mir hängen, es ist auch wichtig, dass wenn man etwas nicht herausfindet, dass es trotzdem irgendwo veröffentlicht wird. Ich frage mich zwar auch bei der Präregistrierung, wer hat dann Zeit, diese Präregistrierungen sich durchzulesen? Wer hat Zeit, durch diese Null-Finding-Ordner durchzugehen, weil ja alle eben auch ihre eigene Forschung haben? Also wer macht das dann alles? Wer macht dann noch Peer-Reviews? Wer unterrichtet noch? Also da sind wir schon wieder bei der Zeitfrage und der Ressourcenfrage. Aber letztlich wäre eine Lösung vielleicht, es gibt irgendwie so eine Stelle, die nur diese Null-Findings annimmt oder wo man shamelessly quasi diese Sachen hinschicken kann.
Das ist ein super guter Punkt. Ich kann es einfach nochmal richtig praktisch an dem Beispiel machen. So eine Studie heutzutage, gerade in der Neurowissenschaft, die kostet einfach viel Geld. Da gehen mal 30.000, 40.000 Euro drauf vielleicht. So, und dann, jetzt stell dir mal vor, du findest nichts raus und all das Wissen geht verloren. Und dann kommt eine andere Gruppe, die ja dein Ergebnis nicht finden kann und will das auch machen und findet auch nichts raus. Lass uns auch schön im Schrank liegen. Und jetzt stellt euch mal vor, dass anstatt von den 30.000, 40.000 Euro, die da bezahlt wurden, das nicht nur eine Gruppe macht, sondern 10 Gruppen und dann auf einmal 400.000 Euro investiert wurden und niemand wird jemals erfahren, dass es einfach diesen Effekt nicht gibt. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel einfach.
Das ist schon ein Monatsgehalt von einem Profifußballer aus dem Fenster fliegen.
Verdammt.
Okay, ich glaube, wir können gar nicht über alle diese Werkzeuge reden, aber genau, Präregistrierung haben wir jetzt besprochen, Null-Findings und dann bessere Standards werden wahrscheinlich oder einheitlichere Standards, die eingehalten werden, wäre noch ein Mittel. Genau, was wären noch weitere Werkzeuge, um das besser zu machen?
Also in Open Science gibt es natürlich auch, dass man die Daten veröffentlicht, also Open Data. damit das auch für andere Leute zu überprüfen ist, also dass andere Leute das sich anschauen können und zum Beispiel auch andere Analyse machen können und also die Daten nochmal weiter benutzen, weiter anschauen. Weil meistens in einem Paper macht man nur einige Analysen, aber meistens gibt es noch mehrere Optionen, die man machen könnte.
Ist das dann eine Datenbank, eine einheitliche Datenbank oder...
Ja, es gibt so Websites oder Datenbank, wo man die Daten veröffentlichen kann. Zum Beispiel OSF, also Open Science Framework.
Ja.
Da kann man Daten veröffentlichen.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja eben schon gesagt, wer guckt sich all das an? Wer hat die Zeit dafür? Gibt es da schon Bemühungen? Ich will jetzt, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Also wie sieht es aus mit KI-Lösungen, die da vielleicht eingreifen können? Gibt es da schon...
Interessante Frage. Also ich glaube nicht, dass es eine KI gibt, die einfach so die gesamten Studien nachvollziehen kann und checken kann, ob die robust sind. Aber es gibt schon Ansätze. Es gibt zum Beispiel auch schon so coole Studien über Studien, also so Meta-Science. Mhm. Man hat zum Beispiel eine Studie gemacht, da hat man einfach 16 Gruppen, sage ich jetzt mal, die gleichen Daten gegeben und die gleichen Fragestellungen. Und hat einfach mal gesagt, ihr habt da 9 Fragestellungen und jetzt schauen wir mal, wie viele von euch mit all der Freiheit, die ihr habt, ihr könnt alles selbst bestimmen, die gleichen Ergebnisse rausfinden. Und die Fragestellungen, die, sage ich mal, einfach zu lösen sind, weil der Effekt sehr stark war, die wurden auch relativ einheitlich beantwortet von den 16 Gruppen. Da haben quasi alle gesagt, ja, der Effekt existiert. Aber von den 9 Fragestellungen wurden 5 so unterschiedlich von den ganzen 16 Gruppen beantwortet, dass es halt keinen Konsens gab. Das ist wieder ein klassisches Problem in der Welt. Wenn die Frage kompliziert ist und nicht so eindeutig ist, dann haben die Leute unterschiedliche Wege und die Art, wie du die Frage zu beantworten versuchst, beeinflusst schon, was das Ergebnis ist.
Ja, also das heißt so Researchers Degree of Freedom, sodass wir alle eigentlich so Freiheit haben, wie wir die Daten verarbeiten, wie wir die Daten analysieren, aber auch zum Beispiel, wie wir die Fragen genau beachten, also wie wir das genau formulieren und so. Ja, das führt dann dazu, dass andere Ergebnisse rauskommen.
Einerseits will man den Leuten ihren Raum lassen, andererseits muss es irgendwie so sehr nachvollziehbar und ja alles auf den gleichen Punkt führen.
Glaubst du, es gibt eine Lösung dafür schon? Hast du eine Idee?
Robert, ich bin Poetry Slammer und Moderator. Die Frage ist ja auch, ob es denn immer nur eine Wahrheit gibt. Wissenschaftlich sagt man, es gibt eine Wahrheit, aber vielleicht hat man ja die Möglichkeit, über diese Zwischenschritte, wo vielleicht auch verschiedene Ergebnisse kommen, trotzdem über eine Wissensleiter nach oben zu kommen und Erkenntnisgewinne zu erzielen. Das wird jetzt vielleicht für viele unbefriedigend klingen, weil man denkt, wenn man das erforscht, muss in der Wissenschaft immer dasselbe rauskommen. Vielleicht muss man das aber akzeptieren, weil wir Menschen sind und davon ausgehen, der Fehler schwingt mit, aber insgesamt gehen wir trotzdem die Leiter hoch.
Und das ist auch, glaube ich, das, was wir in unserem Journal Club machen. Wir versuchen halt drüber zu reden und du hast zum Beispiel diese coole Idee gehabt, ja, manche Sachen können mal falsch sein, aber am Ende, wenn wir ganz viele Sachen gemacht haben, sollten wir eine Tendenz sehen. Das, so klang das für mich jetzt. Und das ist auch genau eine der Lösungen zum Beispiel zu diesem Problem, ne? Dass man einfach sagt, jeder tut immer so, als wäre seine Pipeline, seine Analyse die beste, die er oder sie hätte machen können. Und dann stellt man fest, was ist, wenn du einfach 10 Analysen machen könntest? Und dann sagen, acht auf einmal, dass der Effekt existiert. Das wäre doch viel robuster, stärker.
Ihr habt euch ja auch dazu entschieden, wirklich das Heft selber in die Hand zu nehmen und habt eben im Februar 2023 die Reproducibility-Gruppe Ruhr-Uni Bochum gegründet. Und was ihr da jetzt genau macht, wie so ein Treffen abläuft und was ihr da jetzt vielleicht schon rausgefunden habt und wie ihr die Wissenschaft rettet, darüber sprechen wir gleich in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs nach dem Neuro-Shortcut.
Wusstest du schon, dass der Begriff Open Science von der Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Caroline Y. Robertson von Trotha erfunden wurde? Das Konzept einer öffentlichen Wissenschaft, die auf Dialog und fächerübergreifender Zusammenarbeit basiert, definierte sie erst Ende der 1990er Jahre und zwar mit dem Ziel einer Neuausrichtung und Demokratisierung von Wissenschaft. Seither ist viel passiert, ausgehend von der Erkenntnis, dass konventionell und diskret betriebene Forschung Erkenntnisprozesse verlangsamt, intransparent hält und die Weiterarbeit anderer mit schon vorhandenen wissenschaftlichen Daten verhindert, gewinnt Open Science seit den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung. Heute wird der Begriff gleichzeitig als ideales Prinzip und als Sammelbegriff für transparente Forschungspraktiken verwendet. Denn praktische Möglichkeiten für öffentliche Wissenschaft gibt es viele. Von der Veröffentlichung von Thesen, Methoden, Fehlversuchen, Programmcodes und Zwischenergebnissen bis hin zur kostenfreien Veröffentlichung der Endresultate, vom Teilen von Forschungsdaten bis hin zu genauen Anleitungen zur Wiederholung von Studien. 2021 veröffentlichte die UNESCO als erste internationale Organisation die sogenannten Leitlinien zu Open Science, die Open Science als zum Wohle von WissenschaftlerInnen und zum Wohle der ganzen Gesellschaft wertet. Denn wenn die Wissenschaft demokratisch, kollaborativ, frei zugänglich und kritisch überprüfbar ist, profitiert am Ende eben nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Gesellschaft. Und darauf basiert auch die Arbeit von Reproducibility, die als Nachwuchsorganisation diese Ideale praktisch umsetzt und weiterträgt. immer mit dem Ziel, Forschung überprüfbar, zugänglich und reproduzierbar zu machen.
Also, halten wir einmal fest, es gibt die sogenannte Replikationskrise, die nicht so schlimm ist, wie man denkt, aber sehr wohl wert ist, dass man mal hinschaut, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit eigentlich forschen, mit welchen Methoden sie arbeiten, ob das alles gewissen Standards auch entspricht und ob es vor allen Dingen nachvollziehbar ist, sodass andere Forschende auch darauf aufbauen können. Also wir haben diese Situation, es gibt dieses Problem. Open Science, habe ich das Gefühl, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir haben ein Zeit- und Ressourcenproblem und jetzt gibt es Menschen, die sich fragen, was kann man dagegen tun? Und ihr seid Menschen, die sich gedacht haben, wir wollen hier vor Ort auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum was dagegen tun und habt eben den Reproducibility ins Leben gerufen. Der kommt ursprünglich aus England von der University of Oxford. In 2018 gab es dort die erste Gruppe und mittlerweile an 101 Institutionen in über 25 Ländern. Wie habt ihr davon erfahren?
Also ich habe das schon irgendwann schon mal gehört in meinem Studium und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich schön, wenn wir das hier in Bochum auch haben, dass wir so zusammen so Paper diskutieren können und zusammen über diese Themen reden können und vielleicht auch versuchen dann, das irgendwie in unserer eigenen Forschung umzusetzen.
Weil du auch das Gefühl hattest, du musst jetzt was tun oder du willst jetzt aktiv
genau,
etwas
ja,
machen.
Und Open Science ist auch wirklich so ein großes Thema und ich hatte das Gefühl, nicht wirklich viel darüber zu wissen, warum das eigentlich jetzt so groß ist und warum wir das überhaupt, warum das wichtig ist.
Lernt man im Studium da auch nicht so viel drüber?
Eigentlich nicht so viel. Also ich habe das nicht so viel in meinem Studium gehabt, aber vielleicht liegt das auch daran, dass natürlich erst seit 10, 15 Jahren oder so ein Thema ist. Also das kommt vielleicht, also das glaube ich jetzt schon besser.
Genau.
Hattest du das im Studium?
Tatsächlich hatte ich schon auch das so manchmal drin, gerade auch als ich in die Tierforschung gegangen bin, da geht es halt wirklich auch darum, in der EU gibt es mega viele Regeln, an die man sich halten muss, wenn man mit Tieren arbeitet und da denkt man über sowas nach. War sehr spannend, aber es ist zu wenig. Ja. Das Schöne an uns ist, glaube ich, dass wir das immer versuchen als Dialog zu halten. Also jeder von uns bereitet immer einen Teil vor, die anderen wissen davon meistens gar nichts. Und dann präsentieren wir uns das auch gegenseitig. Wir sind vier Leute und ja, und wir wollen halt vor allen Dingen auch alle, die dabei sind, immer mit einbeziehen. Also wir reden viel mehr, als dass wir präsentieren. Und wir versuchen immer in jeder Session quasi so eine Methode mitzugeben, dass die Leute das auch aktiv anwenden.
Gehen wir mal konkret rein. Ich glaube, das war die letzte Session, die ihr gemacht habt. Across the Multiverse hieß, glaube ich, die Session.
Ja.
Vom Paper Stegen, Türlings, Gelman und Van Pemmel. Das Paper hieß Increasing Transparency Through a Multiverse Analysis Perspective on Psychological Science.
Jo.
Seite 702 bis 712. Das steht auf dem Flyer.
Jo.
Also, dann kommt man dahin. Wie lief diese Session ab?
Wie Robert schon gesagt hat, haben wir dann meistens so einige Folien dazu. Also dann haben wir so das Paper mission so vorbereitet und ja, dann gehen wir einfach so zusammen das Paper durch und ja, besprechen wir so,
was sie gemacht haben.
Genau, was sie gemacht haben und aber auch so andere so Implikationen auch für unsere eigene Forschung, wie wir das zum Beispiel in unsere eigene Forschung umsetzen können.
Also sind das Paper, wo ihr tendenziell denkt, die sind exemplarisch gut oder wo ihr denkt, da könnten Probleme auftreten?
Also könnte beide sein.
Also tatsächlich, das ist das Interessante, was wir rausgefunden haben. Zum Beispiel eines der Paper, die halt die Reproduktionskrise mit ins Leben gerufen hat. Wenn man sich mal ganz genau anguckt, was die eigentlich gemacht haben, stellt man fest, dass das Thema viel zu generalisiert wurde, allein an diesem einen Paper. Denn was die quasi gemacht haben ist, die haben zwar gesagt so, ja, wir werden jetzt so Studien einfach reproduzieren, aber die haben nur von 2008 Studien reproduziert. Und dann haben sie das Paper in einem typischen klassischen wissenschaftlichen Marketingbegriff genannt, die Replikationskrise der psychologischen Wissenschaft. Wenn man sich mal einfach nur das überlegt, was ist denn eine gute Replikation? Die haben diese Studien repliziert einmal, das ist auch schon wichtig, nur von 2008. Und dann plötzlich klingt es so, wenn man nur das Paper liest, oh wow, wir sind wirklich am Ende. Aber so ist es ja vielleicht gar nicht.
Ja, also es gibt immer was zu diskutieren, glaube ich. Also die Paper, die wir dann raussuchen, das sind immer manchmal auch so theoretische Sachen und so. Aber es gibt immer so Diskussionspunkte.
Also lernen am Beispiel einfach.
Ja,
auch so ein bisschen.
Am Beispiel. Wir fragen immer die Leute, was machst du da schon? Was ist so deine Idee?
Ja.
Könntest du deine eigene Wissenschaft verbessern? Also gerade für junge Wissenschaftler ist das super.
Es wird ja hauptsächlich auch getragen von jungen WissenschaftlerInnen weltweit. Also sogenannte Early Career Scientists. Ja, warum ist es, also ich kann mir vorstellen, warum es wichtig ist, damit ihr jetzt schon diese Praktiken lernt. Aber gibt es auch Vorbehalte von älteren Forscherinnen und Forschern? Also ich weiß nicht, ich habe jetzt das Gefühl, ihr seid jetzt so die jungen Wilden, die so sagen, wir wollen es nochmal anders und besser machen. Welche Reaktionen kommen da auf euch?
Ja, also tatsächlich, in meiner Gruppe habe ich, also die sind alle sehr für Open Science und so, also, aber es gibt auch so Doktoranden, Doktorandinnen, die so Begleiter haben, die vielleicht nicht so für Open Science sind oder das irgendwie...
Bleiben. Ja, das gibt tatsächlich praktische Probleme. Ich stimme da komplett mit Lian überein. Denn wir haben das Feedback schon häufiger erhalten, gerade von den Early Career Researchern, dass manchmal einfach der Boss sagt oder die Chefin, jo, wir machen nicht diese Idee, die du da jetzt mitgebracht hast. Ja. Wir setzen das nicht um, weil A, B, C. Und gerade die jungen Wissenschaftler sind meistens, es ist ja ein sehr hierarchisches System, verschiedenen Interessen ausgesetzt. Der Boss sagt, ich möchte das so, das hilft uns allen, das hilft dem Lab. Und dann sagst du, ja, ich habe gelernt, es wäre besser, wenn wir noch 3 weitere Analysen reinpacken. Und dann sagt der Boss, ne, das geht nicht. Da, du hast noch 2 Projekte mehr und wie willst du das zeitlich schaffen?
Lass wieder heimlich Tee trinken.
Genau, trink nicht so viel Tee. Unglaublich. Und
okay, aber es ist eben wichtig, dass eigentlich gerade junge WissenschaftlerInnen eben zu euch auch stoßen.
Absolut.
Und ja, wer ist denn da willkommen? Für wen ist denn das? Ist das jetzt in eurem Fall dann nur für Psychologen und Psychologinnen oder können theoretisch alle vorbeikommen und sich das mal anschauen?
Also theoretisch können eigentlich alle vorbeikommen. Studenten, also auch Bachelor-Master-Studenten hatten wir auch schon mal. Doktoranden, Doktorandinnen, aber auch Postdocs oder ältere Forscher, das ist alles auch okay. Also eigentlich alle, die Interesse haben. Und das müssen auch nicht unbedingt Psychologen sein, können auch von anderen Fakultäten. Das ist
man kann ja auch so, einfach per Zoom mal reinschauen und einfach
genau, das ist auch über Zoom, also die können auch einfach so reinschauen.
Das hat für mich dann auch so ein bisschen die Qualität wirklich von so Wissenschaft öffnet sich oder kommt raus aus ihrem Elfenbeinturm und zeigt einfach, wie gearbeitet wird, wie ihr wirklich euch austauscht und über wissenschaftliche Praxis redet und das auch mit der Welt teilt und sagt, manche Sachen wissen wir nicht und da müssen wir uns zusammensetzen und da müssen wir uns austauschen. Also das ist irgendwie ein sehr, finde ich, eine sehr demokratische Praxis.
Ja, also das hat alles so mit Transparenz zu tun, also Open Science natürlich, also...
Absolut. Und ich will auch ganz ehrlich sein, Dinge kommen. Also das, was wir jetzt bereden, wird irgendwann Standard sein. Zum Beispiel, eine der Sachen, die viele noch nicht machen, ist, dass die ganze Software nicht veröffentlicht wird. Die Leute beginnen, ihre Daten zu veröffentlichen. Aber wie haben sie denn die Daten verarbeitet? Mit welchem Code? Und wir sind ja alles noch normale Menschen. Wir haben vielleicht Psychologie studiert, wir haben Medizin studiert und plötzlich müssen wir auch noch unseren Code schreiben, also Software-Ingenieur werden. Ja. Kleine Firma halt, ne? Du musst alles irgendwie selbst machen. Und da passieren natürlich auch Fehler. Und das sind so Dinge, ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwann alle ihren Code veröffentlichen müssen, wenn sie ihre Daten veröffentlichen. Und deswegen, wenn du es jetzt schon lernst, dann musst du später nicht nochmal denken, nach 20 Jahren Wissenschaften muss ich nochmal alles ändern und neu lernen.
Das ist schon mal eine schöne, finde ich, eine schöne Erkenntnis. Was sind denn vielleicht sonst so Erkenntnisse oder Erfahrungen, die ihr jetzt aus mittlerweile einem Jahr Reproducibility mitgenommen habt?
Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ja. Also jede einzelne Session, habe ich das Gefühl, lässt sich immer so zusammenfassen. Für mich persönlich, man vergisst ja auch vieles an den Details, aber wie gesagt, Code veröffentlichen ist wichtig. Dann auch die Frage, ne, wenn du jetzt vorher sagst, was du machen wirst in der Wissenschaft, ne, so eine Präregistration, beschränkt das deine Freiheit? Weil man könnte ja auch sagen, stell dir mal vor, deine Lampe geht kaputt zu Hause, woran liegt das Problem? Und jetzt bist du als Wissenschaftler und sagst, naja, ich untersuche mal die Leitung, ne? Das ist meine Angehensweise. Und dann stellst du, während du untersuchst, fest, dass die Glühbirne kaputt ist. Und dass du eigentlich eine andere Herangehensweise nur haben könntest. Jetzt hast du aber schon geschrieben, was du machen wirst. Bist du jetzt gefangen? Musst du das jetzt durchziehen? Und die Realität ist halt, nö. Du kannst immer noch alles, was du tust, sagen und sagen, aber du musst halt einfach sagen, ich habe das verändert. Das
muss dokumentiert werden.
Und das ist das Coole. Die Ängste, die die Leute haben, sind meistens gar nicht berechtigt. Und das Schöne ist, die die Strukturen schaffen, die versuchen auch die Ängste zu verarbeiten.
Was war so dein Takeaway?
Also ich denke von dem ganzen Reproducibility, dass ich auch einfach die ganze wissenschaftliche Forschung besser verstehen, weil wir besprechen also nicht nur Open Science Reproducibility, aber auch so Methode, Theorie und so im Allgemeinen. Und ich glaube, das hilft auch so einfach so Statistik oder so besser zu verstehen. Ja.
Also alles muss dokumentiert werden, das ist klar. Wir brauchen noch mehr Daten, wir müssen noch mehr veröffentlichen. Die Frage, wer die dann auch alle konsumieren soll, diese Daten, lasse ich mal außen vor. Aber was macht ihr denn mit euren Findings oder mit euren Daten? Oder sind diese Treffen jetzt quasi unter euch? Dokumentiert ihr das auch nochmal für euch oder macht das nochmal Menschen zugänglich? Oder es ist quasi, man muss dabei gewesen sein und dann hat jeder Mensch, der dort war, so sein Learning? Oder sammelt ihr auch nochmal in einer Datenbank quasi die Ergebnisse des Reproducibilities?
Ja, wir haben so ein OSF-Pagina, also auf Open Science Framework, und da gibt es alle Folien von alle Sessions. Also da kann man alles sehen, was wir besprochen haben, und auch so die Reading List, also die Literaturlisten, die wir schon besprochen haben.
Genau.
Da können jetzt auch die Zuhörerinnen Reproducibility Ruhr-Uni Bochum googeln und dann kommt man auf dieses OSF und kann diese Daten einsehen.
Auf jeden Fall Ruhr-Uni Bochum dazu schreiben, sonst landet man irgendwo anders.
Was wünscht ihr euch denn jetzt auch von der Wissenschaft oder von Senior Scientists? Ich weiß nicht, ob man sich von denen was wünschen kann. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen, Robert, gehört. Also du sagst, Dinge kommen und gewisse Bewegungen lassen sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Habt ihr konkrete Wünsche, was sich ändern sollte?
Also ich glaube, wir haben da beide Ideen.
Also ich glaube, würde mir wünschen, dass vielleicht der Kultur sich ein bisschen ändert oder so, dass was gut ist für Wissenschaftler, dass es auch gut ist für die Forschung. Das ist meistens ein Problem, dass man zum Beispiel viel Publikationen braucht, um wirklich weiterzukommen, um wirklich einen Job zu bekommen an der Universität. Und das ist nicht immer gut, weil dann geht es eher um Quantität statt Qualität, also irgendwas in der Kultur, würde ich sagen.
Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, wir müssen Ignoranz abfangen. Und das heißt, jetzt ein bisschen einfacher formuliert, Dinge müssen erzwungen werden von den Journals, wo wir unsere Sachen veröffentlichen. Also so eine Präregistration sollte Standard sein einfach. Dass die Leute das nicht von sich aus machen müssen, sich vorher Gedanken machen müssen, sondern sie müssen es sowieso machen. Mhm. Sie müssen nicht drüber nachdenken. Es ist einfach Teil des Standards, der verlangt ist. Und die Leute, die es halt nicht wissen, müssen sich dann zwangsläufig damit beschäftigen. Das sind nicht nur die Leute, die halt Bock drauf haben, das machen müssen, sondern halt mehr.
Ja.
Ja, und ich denke auch, dass wir dann, was wir eigentlich schon im Reproducibility machen, dass wir das immer auch diskutieren. Also, dass es nicht einen Weg gibt, eine Lösung zum Beispiel, aber dass wir das auch wirklich kritisch da das reflektieren. Also, in Wissenschaft sollte das eigentlich normal sein.
Aber auch schmerzfrei da reingehen und sagen, wir können das diskutieren, wir können auch in die Konfrontation gehen, aber das braucht es auch.
Oh ja, und das kann auch witzig werden, auf jeden Fall. Und das ist aber auch gut so, weil, wie gesagt, es gibt nicht den einen Weg.
Genau.
Aber wir haben eigentlich immer das Gefühl, dass wir alle mit was rausgehen.
Ja, und ich denke auch, wir wollen auch alle letztendlich das Beste für die Wissenschaft.
Aber es geht ja nicht nur um die Wissenschaft, es geht ja auch um das Menschliche, glaube ich, oder? Ich meine, wie schätzt ihr diesen Mehrwert jetzt ein, dass ihr euch einfach treffen könnt und über diese Dinge sprechen könnt in einem anderen Rahmen, als wie man das im akademischen Kontext gewohnt ist? Das spielt doch auch bestimmt eine Rolle, oder?
Ich finde es sehr klasse. Eine der richtig coolen Sachen, die ich in dem Club habe, die ich nicht in der Wissenschaft habe, ist zum Beispiel, wir tun uns nicht nur an den Papern langhangeln, wie andere Wissenschaftler. Wir gucken auch manchmal einfach, gibt es irgendwelche Organisationen, die zum Beispiel Sachen nachforschen und haben die Webseiten. Und zum Beispiel gibt es eine richtig coole Organisation, die gucken einfach, ob die Leute genau das machen, was sie in den Präregistrationen gemacht haben. Und dann stellen sie plötzlich heraus, wow, 60% von denen sagen zwar, sie haben eine Präregistration, am Ende guckt keiner, ob das, was sie sagen, auch wirklich gemacht wird. Und das findet man nicht einfach in der Wissenschaft, sondern auch außen. Und wir gehen halt aus diesem wissenschaftlichen Rahmen raus. Und ich glaube, am Ende wollen wir alle eines, wenn wir schon so viel Geld investieren in die Wissenschaft, dann wollen wir auch, dass wir alle was davon haben, dass jeder das lesen kann und dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, das große Ziel. Es geht nicht nur darum, dass wir alle eine bessere Arbeit machen, sondern dass die Gesellschaft mehr davon hat.
Mhm.
Oder
also,
was? Dein Mehrwert, den du daraus ziehst.
Ja, genau. Also was wir forschen, das hat natürlich auch Implikationen für die Gesellschaft. Also es ist nicht nur wichtig für die Wissenschaft und die Wissenschaft irgendwie zuverlässiger zu machen oder die Ergebnisse zuverlässiger zu machen, aber auch letztendlich für die ganze Gesellschaft. Weil wissenschaftliche Forschung brauchen wir natürlich auch für die Gesellschaft.
Deswegen braucht ihr auch Zulauf. Ihr habt jetzt gesagt, ihr wart jetzt eine Kerngruppe von 4 Menschen, es stoßen immer wieder welche hinzu. Ja. Vielleicht jetzt zum Abschluss der Folge von euch nochmal so einen kleinen Aufruf an Menschen. Ja, wie findet man euch und warum soll man dabei sein?
Also wir schicken immer so E-Mails, aber das ist nur natürlich für die Leute, die hier an der Uni sind oder im SFB. Aber man findet uns auch auf der Website von der SFB und da gibt es auch einen Link zu dieser OSF-Page und da kann man auch die Reading-List sehen, also die Literaturliste, da steht dann auch, wann wir uns treffen und ja, wo und wie spät.
Das ist immer dienstags 14 Uhr und kommt einfach mal bei der Biopsychologie vorbei. Wir laufen da ständig rum und da findet ihr uns auf jeden Fall auch.
Und alle, die jetzt an den angeschlossenen Endgeräten in Hessen sitzen oder wo sonst.
Ja, ihr müsst wahrscheinlich tatsächlich googeln. Das ist das große.
Okay.
Es ist einfach geil und ich glaube, man versteht unglaublich viel, glaube ich, auch über die Wissenschaft und was das eigentlich alles so bedeutet und wo wir stehen.
Vielleicht auch für die Leute, die sich dafür interessieren, in die Forschung zu gehen, um einfach mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was sie denn erwartet, wenn sie dann später selbst Forschung betreiben.
Genau. Und auch einfach schön, so andere Leute kennenzulernen, andere Forscher und was sie genau machen und so. Und es ist auch okay, wenn man einfach da reinkommt und einfach sich da hinsetzt. Also man braucht nicht das Paper vorzubereiten oder irgendwas. Man kann auch einfach vorbeikommen.
Nicht klausurrelevant.
Nein, ihr müsst nicht mal das Paper lesen. Wir machen das so cool.
Mhm.
Ich finde das so cool, dass ihr das in eurer Freizeit macht, dass ihr das quasi neben all den vielzähligen Aufgaben, die man als junger Wissenschaftler oder junge Wissenschaftlerin hat, trotzdem hinbekommt. Und Privatleben habt ihr ja auch noch. Ich finde das ehrenwert, kann man sagen, und ja auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Mir war das durchaus gar nicht bewusst, dass es diese Probleme gibt, so groß oder nicht so groß sie auch sein mögen. Deswegen finde ich es auch total spannend, dass es, ich finde sowieso Grassroots-Bewegungen immer spannend und je mehr Leute sich anschließen, desto weniger lassen sich eben diese Tendenzen auch wieder zurücknehmen, sondern das bahnt sich dann seinen Weg. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und wie diese Netzwerke wachsen. Und ich glaube, diese Gruppen werden sich ja bestimmt auch mal untereinander treffen. Vielleicht gibt es ja mal eine Klassenfahrt.
Das wäre mal super interessant.
Ja. Ja, es gibt einige so Networking-Events. Ja.
Ja. Also ich finde es super spannend und richtig cool, dass ihr das macht. Und ich danke euch herzlich, dass ihr heute auch hierher gekommen seid, nochmal extra Zeit euch genommen habt, um mit mir darüber zu sprechen und das mit der Welt zu teilen. Ich danke euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt und auch wir brauchen euch, nämlich nochmal an dieser Stelle vielleicht die Erinnerung, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr diesen Podcast gut findet und wenn ihr denkt, ich kann jetzt nicht zum Reproducibility kommen, aber ich will auch das Wissen, was hier an der Ruhr-Uni Bochum erzeugt wird, dass das mit der Welt geteilt wird, dass es ein größeres Publikum findet, könnt ihr ganz einfach uns behilflich sein, eine Bewertung dalassen, den Podcast teilen, euren Freundinnen und Freunden davon erzählen oder einfach wieder einschalten, zum Beispiel nächsten Monat, da spreche ich für euch mit Marlies Pinnow, die auch hier an der RUB arbeitet und zwar in der Arbeitsgruppe Motivation, die leitet sie. Und um euch jetzt auch motiviert aus dieser Folge zu entlassen, gibt es am Ende gleich wie immer von mir noch eine poetische Zusammenfassung. Da dürft ihr euch jetzt drauf freuen. Ich danke nochmal euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute da wart und für euer Engagement natürlich und dass ihr darüber gesprochen habt. Und die Wissenschaft nach vorne bringt. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön.
Ja, auch danke dir.
Danke fürs Zuhören und danke dir auch.
Dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag, wo immer ihr auch seid. Wir hören uns nächsten Monat. Bis bald. Tschüss. Jeder macht mal Fehler. Egal, wie gut man etwas machen möchte. Wir hoffen meist dabei, vielleicht nicht zu viel Unheil anzurichten. Wenn ForscherInnen Fehler machen, dann ist das erstmal gar nicht schlimm. Aus Fehlern kann man schließlich lernen, immer neue Schlüsse ziehen. Doch dafür muss man offen über seine Forschung sprechen. Nicht nur Ergebnisse sind wichtig, sondern vor allem die Prozesse. Der Weg zu der Erkenntnis muss auch für andere verständlich sein. Wissenschaftlich spricht man dabei von Reproduzierbarkeit. Und die ist die Voraussetzung für Analysen und für Tests, damit wir auch beweisen können, dass Wissen gut belastbar ist. Für die Transparenz der Daten gibt es das Netzwerk Open Science. Hier wird alles dargelegt, vom Quellcode bis zum Studiendesign. Das Ziel ist eine saubere und glaubhaftere Wissenschaft. Doch arbeiten noch längst nicht alle derartig gewissenhaft. Wir wissen nicht in jedem Fall, ob Studien zuverlässig sind. Für eingebaute Vorahnungen sind manche ForscherInnen blind. Manche ändern den Titel der Studie, je nachdem, was man herausbekam. Oder es gibt Null-Findings, von denen keiner sprechen mag. Wirtschaftlicher Druck, Komplexität und auch zu wenig Zeit sorgen ebenfalls für etwas weniger Genauigkeit. Doch es gibt auch Wissenschaftler, die sich regelmäßig treffen, um live oder hybrid in ihrer Gruppe zu besprechen, wie man Forschung besser nachvollziehbar machen kann. Hier werden Papers durchgeackert und man arbeitet daran, zu verstehen, wie andere vorgehen, wie gute Forschung sich gestalten lässt. Gemeinsam unternimmt man quasi den Reproducibility-Test. Doch gleichzeitig gilt auch, es gibt nicht immer eine Wahrheit. Menschen machen Fehler, doch selbst die erzeugen Klarheit. Wenn sich alle an die Regeln halten, dann erkennt man schließlich Trends. Eine zu der Wahrheit strebende und sichtbare Tendenz. Und die wird dann erneut besprochen, damit es alle gut verstehen. Vielleicht dann ausnahmsweise auch bei einer heißen Tasse Tee.
Das war »Kannst du vergessen«. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.